Radioaktiv Spätlese, das Seniorenmagazin.
Von Senioren, aber nicht nur für Senioren.
Immer sonntags um 18 Uhr. Hören Sie doch mal rein.
Hier ist wieder Radioaktiv mit dem Seniorenmagazin Spätlese. Heute für Sie am Mikrofon Angela Kugel
und Jens-Peter Groth.
Schön, dass Sie dabei sind.
Zur Eröffnung unserer Sendung werden alle Kurerfahrenen mit einem kleinen Gedicht an ihren Kuraufenthalt erinnert. Die Hamelner Scharnhorst-Residenz ist mit einer neuen Initiative zur Unterstützung von Parkinson-Betroffenen an den Start gegangen. Mehr dazu gleich. Unser Lyrik-Rezitator Jürgen Schurmann wird diesmal einer Geschichte von Peter Maywald seine Stimme leihen. In der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai, der Walpurgisnacht, reiten die Hexen per Besen auf dem Blocksberg. Mehr über Hexen erfahren Sie in der kommenden Stunde. Und unser Ostpreuße vom Dienst schaut heute mal in einer Dorfkirche vorbei. Außerdem hat Miriam Schnee vom ARA-Team wieder einen spannenden Veranstaltungstipp für uns. Und zu guter Letzt tauchen wir noch ein in die Geschichte des 1. Mai. Wir wünschen gute Unterhaltung. Eine Kur soll die Genesung unterstützen und die Gesundheit wiederherstellen. Sie kann aber auch schon mal in Stress ausarten. Eine der Schattenseite des Kurens beschreibt unser heutiges Gedicht Der geplagte Kurgast. Es liest Hannelore Bolte.
Der Wecker klingelt und man erwacht. Wie fröhlich bin ich aufgewacht. Ich stehe auf und ziehe mich an, dass ich den Kaffee trinken kann. Nun gehe ich in des Arztes Haus und ziehe gleich mich wieder aus. Und nach der Untersuchung dann ziehe ich mich eben wieder an. Jetzt eile ich zum Badehaus. Was folgt? Ich ziehe erneut mich aus. Ermüdet steige ich aus der Wanne und ziehe schnell mich wieder an. In Eile strebe ich nach Haus. Dort ziehe ich abermals mich aus. 2 Stunden Ruhe. Was kommt dann? Ich stehe auf und ziehe mich an. Zum Essen jetzt in Eil und Braus, nach Tisch ziehe ich mich wieder aus. 2 Stunden Schlaf. Es kommt so dann, ich ziehe zum 5. Mal mich an und gehe ins Massagehaus. Natürlich ziehe ich dort mich aus. Ich bin gewalkt, geknetet dann. Was muss ich tun? Ich ziehe mich an. Todmüde nach dem Abendschmaus zieh ich zum Schlafen gehen mich aus. Wer weiß, wo mir der Kopf noch steht, wenn das 4 Wochen weitergeht. Selbst in der Nacht, im Traum, oh Graus, ich zieh mich an, ich zieh mich aus, ich zieh mich aus, ich zieh mich an. Ob ich das je vergessen kann?
Hier wäre eigentlich eine FKK-Kur gefragt. Das würde viel Zeit und Mühe sparen. Hannelore Bolte las die Geschichte Der geplagte Kurgast.
Er spielt Klavier in der schäbigsten Bar Und allen war seit langem klar, dass die Pfandleihe sein Zuhause war. Er trank nicht wenig und rauchte zu viel, lächelte freundlich in das Gewühl, bis der Letzte um fünf gegangen war. Dann rannte er hastig ins Nachbarlokal, suchte und fand im dunstigen Saal das Mädchen, das stündlich sich restlos entkleidet, worunter nur er und kein anderer leidet. Ich zieh mich an und langsam aus und nicht allein und nicht zu Haus. Ah, au, ich bin auf dem Gebiet, das Einzige, was hier zieht. Ich zieh mich an und langsam aus. Ich bin bestimmt kein großes Licht, doch wenn ich strippe, dann merkt man's nicht. Steh groß auf dem Plakat und wär so gern privat. Ich zieh mich an und langsam aus. Ich zieh mich an und langsam aus.
Die Hamelner Scharnhorst-Residenz will sich demnächst mit der Unterstützung vom Koppenbrügger Krankenhaus Lindenbrunn auf die Aufnahme von Parkinson-Erkrankten spezialisieren. Fundiertes Fachwissen über diese Erkrankung soll den Mitarbeitern der Residenz vermittelt werden, um eine bestmögliche Betreuung sicherzustellen. Zuständig für die nötige Schulung ist Annika Sorge vom Krankenhaus Lindenbrunn.
Ich arbeite hauptberuflich im Krankenhaus Lindenbrunn als Parkinson-Nurse und im Entlassmanagement und begleite alle Patienten von der Aufnahme bis zur Entlassung, alle Parkinson-Patienten, mache Untersuchungen für die Ärzte und begleite die Visiten. Jetzt haben wir uns überlegt, dass wir uns auch im Pflegeheim auf Parkinson-Patienten spezialisieren wollen. In dem Umfang ist es so, dass ich auch in der Scharnhorst-Residenz mit in die Pflege eintrete und gucke, wie die Abläufe im Pflegeheim sind, um sie auf Parkinson-Patienten auszurichten und wir einen Bereich für Parkinson-Patienten schaffen, wo sie rundum gut versorgt sind, in dem Sinne auch Hilfsmittel für die Pflegekräfte mit an die Hand geben, wie zum Beispiel elektronische Dispenser, damit man auf die regelmäßigen Einnahmezeiten der Patienten achten kann und das auch einfach im Alltag des Pflegeheimes besser integrieren kann. Das Konzept soll bis Ende des Jahres stehen, so dass die Pflegekräfte von mir jetzt im Mai zum ersten Mal an 2 Tagen geschult werden. Was ist eigentlich Parkinson und welche Symptome gibt es beim Parkinson und worauf haben Pflegekräfte bei der Pflege von Parkinson-Patienten zu achten?
Laut Krankenkassendaten leben in Deutschland ca. 400.000 Menschen mit einer Parkinson-Erkrankung. Aufgrund der demografischen Entwicklung wird die Zahl weiter ansteigen, sagt Sorge.
Das durchschnittliche Alter, in dem die Parkinson-Erkrankung in der Regel beginnt, liegt zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr. Und die Häufigkeit der Parkinson-Erkrankung nimmt mit dem Alter zu. So sind in der Altersgruppe der 80-Jährigen etwa 5-mal mehr Menschen betroffen als in der Altersgruppe der 65-Jährigen. Nur bei etwa 10% der Betroffenen zeigen sich die Parkinson-Symptome bereits vor dem 40. Geburtstag.
Die Erkrankung wurde erstmals von dem englischen Arzt James Parkinson beschrieben. Für uns übernimmt das nun Annika Sorge.
Parkinson ist eine der bekanntesten und häufigsten Erkrankungen des Nervensystems. Nach der Demenzerkrankung die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung. Morbus Parkinson ist eine langsam fortschreitende neurologische Erkrankung, die vor allem den Gehirnbereich der Substantia nigra, die Bewegungszentrale in unserem Gehirn, betrifft. In der Substantia nigra kommt es durch das Absterben bestimmter Nervenzellen zu einem Mangel an Dopamin. Bei Dopamin handelt es sich um einen wichtigen Botenstoff im menschlichen Körper. So hilft Dopamin zum Beispiel, Bewegungen zu steuern. Durch den Mangel an Dopamin kommt es zu einem Übergewicht von Acetylcholin und Glutamat, Störungen von willkürlichen und unwillkürlichen Bewegungsabläufen. Beim Morbus Parkinson sind auch andere Teile des Nervensystems von der Krankheit betroffen. Der Magen-Darm-Trakt verfügt ebenso über viele Nervenzellen, deren Aufgabe es ist, die Verdauung zu steuern. Durch die Schädigung der Magen-Darm-Nerven lassen sich viele weitere Symptome erklären, wie zum Beispiel Verdauungsstörungen. Also es gibt ja einen Morbus Parkinson, einen idiopathischen Parkinson und dann gibt es ja auch genetisch bedingte Fälle und es gibt Parkinson-Syndrome, atypische Syndrome. Es gibt zum Beispiel Patienten, die nach einem Schlaganfall ähnliche Symptome eines Parkinsons haben oder Hirntumore oder von Neuroleptikern, die haben ähnliche Symptome wie der Morbus Parkinson. Da ist nicht der Dopaminmangel die Ursache der Symptome.
Bei den Parkinson-Symptomen wird unterschieden zwischen motorischen und nicht-motorischen Symptomen.
Also es gibt beim Parkinson motorische Symptome wie die Hypomimie, dieses Maskengesicht, die Sprechstörung. Parkinson-Patienten sprechen sehr leise oder sie sprechen sehr schnell und dadurch kommt ein bisschen ein Stottern zustande und die Tonlage ist eher sehr monoton. Die Schluckstörungen können auch motorische Beschwerden im Verlauf sein oder die Steifigkeit der Muskulatur, der Rigor. Das kann man testen, indem man die Arme und Beine durchbewegt und dann merkt man dort so einen kleinen Widerstand. Ein motorisches Symptom, was ja viele auch mit dem Parkinson einfach in Verbindung bringen, das ist das Zittern, der Tremor, die reduzierte Feinmotorik und dass die Parkinson-Patienten oft vom Großschreiben eher dann sehr klein werden. Das ist so das Erste, was auch viele an sich dann wirklich wahrnehmen und die Gangstörung, die dann auch irgendwann zunehmen kann. Die Patienten gehen sehr kleinschrittig, eher ein bisschen vornüber gebeugt. Der Armpendel ist nicht vorhanden, also dass die Arme nicht mitschwingen.
Vielfältig sind auch die nicht-motorischen Symptome.
Die nicht-motorischen Symptome sind Depressionen, dass die Patienten, also das ist auch ein Frühsymptom, die Depression, und dass die Patienten eher ängstlich sind und es nimmt ab, dass sie an sich selbst glauben, eher ein bisschen selbst zweifeln. Schlafstörungen sind nicht motorische Symptome, Riechstörungen, Schmerzen, die eher ein bisschen unspezifisch sind im Schulterbereich, durch das Nichtpendeln der Arme vielleicht auch, durch die Anspannung des Rigors, der Steifigkeit der Muskulatur. Blutdruckregulationsstörungen gehören häufig dazu. Die Patienten klagen über Schwindel, weil sie eine orthostatische Dysregulation haben. Der Blutdruck fällt ab, wenn sie aufstehen.
Jeder Betroffene hat seinen eigenen Parkinson mit einer individuellen Symptomekombination, sagt Sorge. Von großem Vorteil sei die Kenntnis über die Frühsymptome der Erkrankung.
Die Frühsymptome beim Parkinson sind Schlafstörungen, dazu laufen auch Studien, Riechstörungen, depressive Verstimmungen sind Frühsymptome, Muskel- und Gelenkschmerzen, Beschwerden im Nacken- oder im Lendenwirbelbereich, Störung der Feinmotorik, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Unsicherheit und Unruhe und Zittern.
Kommen wir zurück zur Scharnhorst-Residenz, die in Kooperation mit dem Krankenhaus Lindenbrunn eine neue Initiative zur Unterstützung von Parkinson-Betroffenen ins Leben gerufen hat, den Parkinson-Treff. Der erste Treff war bereits im April. Es folgen weitere am 19. Juni, am 18. September und am 18. Dezember. Einzelheiten von Annika Sorge, die den Treff durchführt.
Der Parkinson-Treff zu den Themen, was ist eigentlich Parkinson, Schlafstörung bei Parkinson, Ernährung bei Parkinson und Bewegung bei Parkinson, wurde sehr gut angenommen. Und darum denken wir auch, dass man diese Treffen auf jeden Fall im nächsten Jahr ausweiten könnte, um die Betroffenen mehr zu begleiten und auch mehr Wissen über ihre Erkrankung mitteilen können. Und vor allen Dingen auch sich dann austauschen können. Im Moment ist es so, dass ich dann in diesen Treffs jeweils eine Dreiviertelstunde einen Vortrag halte und wir uns danach über den Vortrag austauschen können und vielleicht auch nochmal Fragen beantworten können.
Die Nachfrage ist groß, sagt Sorge, so groß, dass bereits alle drei Veranstaltungen bis auf den letzten Platz gefüllt sind. Man kann sich aber auf die Warteliste setzen lassen. Kontakt aufnehmen können Sie mit Annika Sorge per E-Mail unter a.sorge scharnhorst-residenz.de.
Entends-tu le vent de la nuit qui revient chanter son ennui? On dirait la voix d'un lointain passé, la romance d'un cœur blessé. Entends-tu le vent de la nuit? Car je pleure aussi comme lui, espérant en vain l'éternel retour de celui qui n'a plus d'amour. Malgré ma longue peine, je pense à toi, le vent dans sa rengaine te le dira. Entends-tu le vent de la nuit qui revient chanter son ennui? On dirait la voix d'un lointain passé, la romance d'un cœur blessé. Entends-tu le vent de la nuit? Car je pleure aussi comme lui, espérant en vain l'éternel retour de celui qui n'a plus d'amour.
Um die Sehnsucht nach Liebe, Zuwendung und Aufmerksamkeit geht es in der Kürzestgeschichte von dem deutschen Lyriker und Schriftsteller Peter Maywald. Jürgen Schormann liest Der Liebebedürftige.
Der Liebebedürftige hält ein Stück Papier vor seiner Brust und darauf steht: Inhaber ist der Liebe bedürftig. So steht er in unseren Geschäftsstraßen. Wir nehmen ihn nicht weiter zur Kenntnis. Mein Gott, sagen wir, Bettler gibt es überall. Und unsere Historiker sagen, zu allen Zeiten. Dabei sieht der Liebebedürftige nicht abgerissen aus. Er trägt einen ordentlichen Anzug, seine Haare sind geschnitten und gepflegt. Er kann einen Wohnsitz nachweisen, Arbeit auch. Manche Liebebedürftige haben sogar Familie, Verwandtschaften, Bekannte, Kinder. Was wollen diese Leute? Stehen herum, starren uns an, malen Plakate und darauf steht: Inhaber ist der Liebe bedürftig. Ja, das wissen wir nun. Na und? Der Liebebedürftige steht immer noch herum. Manche sagen, er lässt sich gehen. Und andere sagen, er nimmt sich nicht zusammen. Und wieder andere, ein Exhibitionist. Wir nehmen uns zusammen. Wir lassen uns nicht gehen. Wir stellen uns nicht zur Schau, jedenfalls nicht als Liebebedürftige. Unser Bedarf ist gedeckt. Wir verstehen diesen Menschen nicht. Steht immer noch herum der Liebebedürftige, steht uns im Weg, bleibt auf unserer Strecke, ist mit Geld und guten Worten nicht wegzukriegen. Dabei tun wir doch schon alles, was wir können. Wir geben dem Liebebedürftigen die Adresse vom Sozialamt, wir empfehlen ihm Ärzte und Therapeuten und verraten ihm Börsentipps und Sonderangebote. Einige von uns gehen sogar so weit und stecken ihm todsichere Lotterielose zu. Es nützt nichts. Der Liebebedürftige bleibt undankbar, jedenfalls in unserer Stadt, wo doch jeder sich so viel Liebe und Liebes erwerben kann, wenn er nur will.
Jürgen Schormann las Der Liebebedürftige von dem 1946 in der Nähe von Stuttgart geborenen Lyriker und Schriftsteller Peter Maywald. Mit 22 brach er sein Studium der Theaterwissenschaft, Germanistik und Soziologie ab und lebte fortan als freier Schriftsteller. Er starb 2008 nach langer Krankheit mit 62 Jahren.
Die Menschen sind als Publikum das allerbeste Publikum. Sie lassen sich amüsieren, sie lassen sich imponieren. Sie strahlen und bezahlen und sind schnell mit dem Applaus. Und wenn die Show vorbei ist, gehen sie freiwillig nach Haus. Die Menschen sind als Publikum famos. Nur eine Sorge wird dich nicht mehr los. Was sagt man zu den Menschen, wenn man traurig ist? Man sagt nichts, damit man lächeln kann. Die Tränen, die man weint, sind nie die richtigen. Man warte lieber, bis sie sich verflüchtigen. Möglichst schnell, möglichst bald. Was sagt man zu den Menschen, wenn man traurig ist? Guten Tag, Sie sehen fantastisch aus. Man bietet ihnen Kaviar und Hummer an, doch niemand bietet irgendeinen Kummer an. Nach und nach sagt man nichts. Man steht in seiner Dunkelheit und hütet sich vor jedem Wort und lässt die Welt sich drehen. Steht und lässt die anderen stehen. Denn niemand soll bemerken, dass man traurig ist. Es genügt, dass man es selbst bemerkt. Ein Trauriger ist selten ein Sympathischer. Ein Lustiger ist weitaus demokratischer. Wer's begreift, wird nicht traurig sein. Doch wenn du trotzdem traurig bist, dann schluck es schnell hinunter. Du könntest dich auch irren. Warum die Leute verwirren? Sei augenblicklich glücklich. Das kann jeder, der es will. Und wenn du's partout nicht kannst, dann trink ein paar Promille. Mit mir freuen sich die Menschen jederzeit. Nur eines bringt mich in Verlegenheit. Was sagt man zu den Menschen, wenn man traurig ist? Man sagt nichts, weil es gefährlich wäre. Egal, ob einer nachts in seine Kissen weint, egal, ob einer hinter den Kulissen weint, offiziell bleibt man froh. Ein guter Mensch muss glücklich sein, wer Trauer fühlt, ist selber schuld. Das ist des Pudels Kern. Schmerz ist einfach unmodern. Man sagt zu keinem Menschen, dass man traurig ist. Denn wozu? Er weiß es ohnehin. Man schweigt nicht nur, weil traurig sein so schaurig ist. Man schweigt auch, weil man weiß, dass jeder traurig ist. Und der Trost resigniert im Raum. Und der Traum bleibt nur ein Traum.
Zauberkräfte sollen sie besessen haben, und man sagte ihnen nach, im Pakt mit dem Teufel zu stehen. Der Aberglaube machte, besonders in der frühen Neuzeit, unzählige Frauen zu Hexen. Heute existiert die Hexe nur noch als Schimpfwort und betitelt zänkische, böswillige oder auch hässliche Frauen. Das Wort Hexe kommt aus dem westgermanischen Raum.
Ursprünglich hatte man sie als Zaunsitzerin, als Hega Zussa benannt. Hega kommt vom Hagen, also am Hagen hat sie gesessen. Zussa ist der Zaun, also eine Zaunsitzerin praktisch. Sie hat auf einer Latte gesessen, so wie wir den Zaun kennen. Und aus dieser Zaunlatte hat man später halt den Hexenbesen gemacht, den wir heute kennen.
Sagt Almut Gattermann. Die Heilpraktikerin hat sich intensiv mit dem Thema Hexen beschäftigt. Als eines der wichtigsten Utensilien der Hexe galt der Besen.
Mehrere Bündel aus Birkensträuchern, die werden zusammengeflochten, also 4 bis 5 solche Bündel, und dort hinein kommt ein Haselnussstrauch. Und wenn dieses Sträußlein fertig ist, wenn dieser Besen fertig ist, wird er zum Schluss noch einmal durchs Feuer gefegt, durchs Fegefeuer. Zwar damit es nicht abbricht. Das macht man so zum Schutz für diese kleinen Sträucher, die da dran sitzen. So ist unser Hexenbesen ins Leben gekommen.
Im Volksglauben galt der Hexenbesen als bevorzugtes Transportmittel, auf dem die Hexen auch zu ihren Zusammenkünften mit dem Teufel geflogen sein sollen. Schätzungen nach sollen in Europa im Zuge der Hexenverfolgung 3 Millionen Menschen der Prozess gemacht worden sein. Die Gründe dafür hatten oft wenig mit Zauberei zu tun.
Karl der Große, der hat gesagt, ja, die hat rote Haare oder ist schön, die Männer schauen sich nach ihr um, die zieht viele Blicke auf sich, die ist 3-mal nicht in die Kirche gegangen, das muss eine Hexe sein. Sie war doch oben am Blocksberg und hat mit dem Teufel gebuhlt, das ist eine Hexe. Es kamen verschiedene kleine Urteile zusammen. Im Grunde genommen hatten diese Frauen gar nichts verbrochen, aber sie waren der Gesellschaft nicht angenehm. Und dafür haben auch die mittelalterlichen Ärzte gesorgt. Die Ärzte wollten die Frauen weghaben. Sie wollten selber heilen und das für sich in Anspruch nehmen. Im Rhein-Main-Gebiet zum Beispiel, wo Frauen große Weingüter hatten, wenn die Männer verstarben, die waren schnell eine Hexe, weil die Kirche konnte das Land ja gebrauchen. Und so ist dieses Land häufig auch an Kirchen gefallen, auf diese Art und Weise.
Der 1430 im Elsass geborene Heinrich Kramer war einer der Wegbereiter der Hexenverfolgung der frühen Neuzeit. Er ist der Autor des 1486 veröffentlichten Hexenhammers.
Der hat im Grunde genommen kleine Traktate, Aufsätze gesammelt, in denen er dann geschrieben hat, diese Sachen, die der Gesellschaft nicht passten, das war um die Zeit, als es den Buchdruck noch nicht gab. Und so schrieb man diese mit der Hand. 29 Exemplare wurden dort geschrieben. Und in den Gemeinden hat man sich diese 29 Exemplare untereinander einfach immer ausgeliehen. Wenn man mal einen Passus brauchte, warum das eine Hexe ist, dann lieh man sich das untereinander aus.
Eine große Verbreitung erfuhr der Hexenhammer durch die Erfindung des Buchdrucks Mitte des 15. Jahrhunderts. Fälle von Hexenverfolgung hat Almut Gattermann auch in der Region Hameln recherchiert. Zum Beispiel in Tündern.
In Tündern war es so, da sollte eine Frau abends im Stall gewesen sein bei einer Kuh. Diese Kuh bekam auch ihr Kalb am nächsten Tag, aber es wurde tot geboren. Da hat man gesagt, sie hat den bösen Blick auf diese Kuh geworfen. Es muss eine Krankheit dahinter gesteckt haben. Aber diese Frau hat man dann verurteilt. Man hat sie im Turm, den Osen, den großen Turm, das schwarze Laster. Das ist ein alter Wehrturm. Wenn man nach Kirchosen, Vorhagenosen, liegt da rechts heute die Domäne. Und dort gibt es noch den alten Turm, nannte man schwarzes Laster, weil man die Frauen da drin eingesperrt hat. Und das ist auch beschrieben, dass man die dann verbrannt hat.
Satte 350 Fälle von vermeintlichen Hexen wurden im Raum Rinteln schriftlich festgehalten.
In Rinteln gab es eine Universität, die Universität Ernestinica. Dort wurden Juristen ausgebildet und auch Theologen. Und diese Juristen wollten auch was zu tun haben um die Zeit. Da weiß man aus Rinteln, dass ca. 350 Fälle festgeschrieben wurden. Und auch diese 350 wurden verurteilt. Und die Landgräfin von Hessen, die hatte einen Fall noch mitbekommen. Die hat das dann ca. 1542 abgeschafft, diese Folterei.
Auch der Jesuitenpastor Friedrich Spee von Langenfeld hat sich seinerzeit gegen die Hexenverfolgung engagiert.
Er begleitete regelmäßig Frauen zum Schafott, die zur Hexerei verurteilt wurden. Und er hat 1634, ein Jahr vor seinem Tod, in Falkenhagen im Zisterzienserkloster, dort seine sogenannte Cautio Criminalis, im Grunde genommen das Gegenwerk von diesem Hexenhammer, geschrieben. Und dieses wurde übrigens in Rinteln dann an der Universität Ernestinica von Peter Lucius gedruckt. Und ein Jahr später, 1635, starb er.
Sagt Almut Gattermann, die im normalen Leben nicht als Hexe, sondern als Heilpraktikerin und pharmazeutisch-technische Assistentin unterwegs ist.
Ich bin die kleine Hexe Karla Krötenschleim und wohne auf dem Blocksberg hinterm großen Stein. In der Nacht vor dem 1. Mai hört man einen Freudenschrei. Hurra, hurra, jetzt geht es endlich los.
Alle Hexen feiern die Walpurgisnacht. Alle Hexen feiern die Walpurgisnacht. Das Lagerfeuer brennt lichterloh, mein Hexenwesen freut sich so. Ja, wir feiern die Walpurgisnacht.
Ich koche uns den allerbesten Hexenbrei aus Mäusespeck, Karottensud und Schlangenei. Die Hexen sehen so hungrig aus und freuen sich auf den Gaumenschmaus. Hurra, hurra, jetzt geht es endlich los.
Alle Hexen feiern die Walpurgisnacht. Alle Hexen feiern die Walpurgisnacht. Das Lagerfeuer brennt lichterloh, mein Hexenwesen freut sich so. Ja, wir feiern die Walpurgisnacht.
Schnappt euch euren Besen und fliegt im Kreis herum. Schnappt euch euren Besen und fliegt im Kreis herum.
Alle Hexen feiern die Walpurgisnacht. Alle Hexen feiern die Walpurgisnacht. Das Lagerfeuer brennt lichterloh, mein Hexenbesen freut sich so. Ja, wir feiern die Walpurgisnacht. Ja, wir feiern die Walpurgisnacht.
Diesmal begeben wir uns zusammen mit unserem Ostpreußen vom Dienst, Manfred Arendt, in eine klassische Dorfkirche.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, früher, als noch sehr viele Menschen in ländlichen Gegenden lebten, da galt dieses Gebot: Du sollst die Kirche im Dorf lassen. Und so prangte in jedem Dorf, meist mitten im Ort, eine Kirche, zu der natürlich der Herr Pastor gehörte, der von allen respektiert wurde. Manchmal gesellte sich zum Pastor ein Vikar, sozusagen ein Pastorlehrling. Um einen solchen geht es in der heutigen Randbemerkung. Das Ganze trug sich in Klumbischken zu, in der Nähe von Suleiken. Zu einem Vikariat gehören unter anderem Visitationen. Da kommt eine hohe Kommission und beäucht dem Vikar mit kritischen Blicken. Die hier beschriebene Visite verlief so: Der Vikar absolvierte einen Gottesdienst. Danach gab es kritische Bemerkungen der Visiteure. Erste Anmerkung: Herr Kandidat, Sie haben schon viel gelernt, aber es gibt noch ein paar Kleinigkeiten zu verbessern. Ihre Konfirmanden, die hatten ihnen ja einen kleinen Streich gespielt. Trotzdem sollten sie die Litanei mit einem markigen Halleluja beginnen und nicht mit »Wer hat meine Brille mit Schmalz beschmiert?« Zweite Anmerkung: Sie haben über Lukas 24 gepredigt, über die Geschichte, in der der Herr Jesus zwei seiner Jünger auf dem Weg nach Emmaus erschien. Sie sprachen so: Zween der Jünger gingen nach Emmaus. Es ging nicht einer, es waren nicht drei, nicht vier, nicht alle zwölf. Sie fuhren fort: Zween der Jünger gingen nach Emmaus. Es waren keine Schriftgelehrten, keine Pharisäer, es waren Jünger. Dann, es gingen Jünger nach Emmaus. Sie schlichen nicht, sie stolzierten nicht, sie rannten nicht, sie gingen. Und sie gingen nicht nach Bethlehem, auch nicht nach Jerusalem. Es heißt genau: Zween der Jünger gingen nach Emmaus. An der Stelle kam, zu Recht, ein Zwischenruf aus der Gemeinde: Manche, nu lasst die beiden doch endlich gehen, Bei uns gibt es Frühmittag. Dritte Anmerkung. Wenn Sie nach der Predigt wieder von der Kanzel runterkommen, dann sollten Sie die Treppe gemessenen Schrittes herunterschreiten und nicht mit einem Jodler auf den Lippen auf dem Geländer runterrutschen. Vierte Anmerkung. Eins sollten Sie sich auch noch merken. Wenn Sie beim Abendmahl dem Wein reichen, dann heißt es, kommet her und trinket, und nicht Prost, Prost, Kameraden. Es wurde berichtet, dass hinterher alle bei Kaffee und Kuchen noch friedlich zusammengesessen und plachandert haben.
Außer mir waren noch jede Menge Fans da. Ich kniete nieder, ich weiß es noch. Ich kam nicht dran erinnern, wie der Klingelbeutel roch. Und vor mir steht der Pfarrer und sagt auch du, mein Junge, und legt mir eine trockene Oblate auf die Zunge. Und dann gab es noch Rotwein, der war eigentlich ganz gut. Gebrochen hab ich erst, als jemand sagte, das sei Blut. In der Kirche, sie singen Lieder, und ich war danach da nie wieder. Und läuten sonntags die Glocken laut, dann krieg ich immer noch ne Gänsehaut.
Der 1. Mai ist in allen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag, heißt aber nicht überall gleich. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel feiert man den 1. Mai offiziell als Tag des Bekenntnisses zu Freiheit und Frieden, sozialer Gerechtigkeit, Völkerversöhnung und Menschenwürde. In der Regel wird der 1. Mai als Tag der Arbeit gefeiert. Aber warum heißt ein Feiertag, an dem nicht gearbeitet wird, eigentlich Tag der Arbeit? Dieses Datum hat seinen Ursprung in der US-amerikanischen Arbeiterbewegung. Hans Wichmann aus der Spätleseredaktion hat dazu eine spannende Geschichte in der Gewerkschaftszeitung Die Quelle gefunden.
Der Tag der Arbeit geht zurück auf die Hinrichtung des Arbeiterführers August Spies. Der Henker zieht ihm die Kapuze über das Gesicht und legt die Schlinge um seinen Hals. Es wird still im Gerichtsgefängnis von Chicago an diesem 11. November 1887. Plötzlich ruft der Delinquent, trotz Verhüllung, klar und deutlich: Die Zeit wird kommen, da unser Schweigen im Grabe mächtiger sein wird als unsere Reden. Augenblicke später, um 11.58 Uhr, fällt die Klappe des Schafotts. 7 Minuten dauert die Erdrosselung. August Spies, 31, ist tot. Rückblende. 1872 besteigt der 16-jährige August Spies aus dem hessischen Dorf Friedewald bei Hersfeld wie 115.000 andere Deutsche in diesem Jahr ein Auswandererschiff nach Amerika. Sein Ziel, wie das der meisten Deutschen, Chicago. Dort lernt er das Polsterhandwerk und macht sich selbstständig. Er wird Zeuge krasser sozialer Missstände, erlebt die sogenannten Brotunruhen von Arbeitern und Arbeitslosen, die von der Polizei niedergeknüppelt werden. Tote und Verletzte fordern. 1877 wird August Spies Mitglied der sozialdemokratisch orientierten Sozialistischen Arbeiterpartei, SAP. Verlässt sie 1880 und wird Mitbegründer der sozialrevolutionären Internationalen Arbeiter Association, gibt sein Geschäft auf und wird Chefredakteur der Chicagoer Arbeiterzeitung. Nirgendwo sonst in den USA gibt es Arbeiterorganisationen von vergleichbarer Stärke. 30% der Bewohner Chicagos sind deutsche Einwanderer. Am 1. Mai 1886 starten die amerikanischen Gewerkschaften einen erneuten Anlauf zur Durchsetzung des 8-Stunden-Tags. In 13.000 Betrieben treten landesweit 300.000 Arbeiter und Arbeiterinnen in den Ausstand. In Chicago 40.000. Der 1. und 2. Mai verläuft dort ohne Zwischenfälle. Am 3. kommt es zu Schlägereien zwischen Arbeitern der Erntemaschinenfabrik McCormick und Streikbrechern. 2 Arbeiter werden von der Polizei erschossen. Um diesen neuesten Schurkenstreich der Polizei zu geißeln, findet am Abend des 1. Mai eine Kundgebung auf dem High Market statt. August Spies redet als Erster. Ein Gewitter zieht auf. Der letzte Redner kommt zum Ende, als plötzlich 176 Polizisten aufmarschieren. Es wird befohlen, sofort und friedlich auseinanderzugehen. Da fliegt etwas über die Köpfe der Zuhörer. Die High Market Bombe explodiert. Sie tötet den Polizisten Mattis Degen. Die Polizei schießt wild um sich, auch in die eigenen Reihen. 6 weitere Polizisten sterben, ebenso Zivilisten. Andern Tags kocht die Stadt vor Erregung, erinnert sich später der Schriftsteller Robert Herrick. Wer den Zeitungen Glauben schenkte, sah in jeder Gasse mindestens einen Anarchisten auf sich zukommen, mit einem ganzen Koffer voller Bomben. Die wildesten Gerüchte machten die Runde. Natürlich waren es lauter Lügen, aber die Leute waren verrückt nach Lügen. Und die Polizei tat nichts lieber, als sie mit immer neuen Lügen zu füttern. Chicagos Presse schürt den Ausländerhass. Der Daily Herald bezeichnet die sozialrevolutionären Arbeiter als Abschaum Europas. August Spies und zahlreiche Genossen werden am 5. Mai verhaftet. Wochenlang herrscht in Chicago praktisch Kriegsrecht. Spies et al. Werden, ein Präzedenzfall im amerikanischen Strafrecht, der Verschwörung mit einem Unbekannten, dem Bombenwerfer nämlich, angeklagt, der übrigens bis heute nicht bekannt ist. Der Prozess beginnt am 26. Juni. Die Grand Jury besteht zum größten Teil aus führenden Geschäftsleuten der Stadt. Richter Joseph A. Gary akzeptiert auch erklärtermaßen voreingenommene Geschworene, macht sogar aus deren Voreingenommenheit eine Tugend. Je mehr ein Geschworener sich ihrer bewusst sei, desto mehr werde er aufpassen, dass sie sein Urteilsvermögen nicht mindere. Zeugen werden bestochen oder unter Druck gesetzt. Richter Gary drängt die Geschworenen, die Meinungsäußerung der Angeklagten als Anstiftung zum Mord aufzufassen. Sie brauchen für ihre Beratung nicht einmal 3 Stunden und verurteilen Spies am Hals aufgehängt zu werden, bis dass er tot ist. Gary bestätigt das Urteil am 9. Oktober. Der Arbeiterbewegung soll da gar ausgemacht werden. Ihre Führer sollen vernichtet werden. Hinrichtungstermin 3. Dezember. 6 Mitangeklagte trifft dasselbe Todesurteil. Es spaltet die amerikanische Öffentlichkeit. Gnadenappelle und Petitionen treffen ein aus fast allen Ländern der Welt. August Bebel und Karl Liebknecht telegrafieren an den Gouverneur des Staates Illinois, Richard J. Oglesby, im Namen der Menschlichkeit das Leben der Verurteilten zu schonen. Der New Yorker Geheimagent des preußischen Innenministers meldet eine Massenbewegung zugunsten der Verurteilten. Wie sie gewaltiger und phänomenaler, selbst in diesem Land, wo das Großartige zum Alltäglichen gehört, seit den Zeiten des Bürgerkrieges nicht dagewesen ist. Das Urteil geht in die Revision, wird aber vom obersten Berufungsgericht des Staates im Spätsommer 1887 bestätigt. Neuer Hinrichtungstermin, 11. November. Allein in Chicago unterschreiben 60.000 Bürger ein Gnadengesuch. Es nutzt alles nichts. Gouverneur Oglesby wandelt, nicht zuletzt auf Druck der Chicagoer Geschäftswelt, nur 2 Todesurteile in lebenslange Zuchthaushaft um. Ein Verurteilter tötet sich selbst. Spieß und 3 Genossen werden gehängt. Die Stadt erlebt den größten Trauerzug ihrer Geschichte. Oglesby hatte nicht den Mut, den sein Nachfolger J. Peter Altgeld bewies, der 1893 die Urteile aufhob. Diese Entscheidung war der Anfang vom Ende seiner Karriere. Altgeld wurde öffentlich diffamiert, gesellschaftlich geächtet und wirtschaftlich ruiniert. John F. Kennedy nannte Altgeld später ein leuchtendes Beispiel für Zivilcourage. Am 14. Juli 1889 legten die Gründungsmitglieder der 2. Internationale der Sozialistischen Arbeiterbewegung in Paris den 1. Mai als Kampftag der Arbeiterbewegung fest, zum Gedenken an die Tragödie auf dem Chicagoer High Market und deren Opfer. Hans Magnus Enzensberger über August Spieß: Es ist ein Unrecht, dass die Deutschen diesen hessischen Publizisten und Revolutionär vergessen haben.
Und nun wollen wir Sie noch auf eine Veranstaltung hinweisen, die Geist und Körper gleichermaßen trainiert. Informationen dazu von Miriam Schnee vom ARA-Team.
Am Mittwoch, den 7. Mai von 14.15 Uhr bis 16.15 Uhr wird unsere zertifizierte Gedächtnistrainerin Marion Sterner, Leiterin des Denkpfades, einen Denkpfad im Wald am Wehl anbieten. Es wird ein Spaziergang mit allen Sinnen sein. Hier ist das Thema der Frühling. Es handelt sich um einen etwas anderen Spaziergang, da es auch einige Übungen geben wird. Und Sie sollten unbedingt festes Schuhwerk mitbringen. Gehstöcke können Sie auch dabei haben. Der Waldboden ist nicht unbedingt Rollatoren geeignet. Ansonsten ist der Weg aber überwiegend flach. Die Veranstaltung kostet 3 € pro Person. Und der Treffpunkt wird sein an der Bushaltestelle am Forsthaus Wehl, also unterhalb des Friedhof Wehl, Bushaltestelle Forsthaus Wehl, wo man dann in den Wald hineingehen kann. Dort werden wir uns um 14.15 Uhr treffen.
Und der Treffpunkt für die zweite Lebenshälfte ARA hat noch eine weitere Veranstaltung in petto. Mit der sanften Kraft von Qigong können Seniorinnen und Senioren ihre Haltung, Beweglichkeit und ihr Körperbewusstsein stärken. Der Kurs ist speziell auf ältere Menschen abgestimmt und startet am Donnerstag, den 8. Mai. Er beinhaltet 7 Termine, jeweils donnerstags von 14 bis 14.45 Uhr. Der Teilnehmerbetrag für den gesamten Kurs beträgt 42 €. Stattfinden wird er im Saal des Kinderspielhauses in der Alten Marktstraße 20 in Hameln. Eine verbindliche Anmeldung unter der Hamelner Telefonnummer 202-1344 ist erforderlich. Wir verabschieden uns von Ihnen wie gewöhnlich mit einem bedenkenswerten kleinen Spruch. Diesmal stammt er von Ernst Ferstel. Sein Leben genießen zu können, ist ein Zeichen von Reife. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich und reif für das Glück. Das wünschen Ihnen Angela Kugel
und Jens-Peter Groth,
wo immer Sie uns zuhören.
Shine.